In der heutigen Folge schauen wir auf gute Zahlen aus Nordamerika. Außerdem blicken wir auf die Jahresendrallye, die im vollen Gange ist.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrop
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Wir haben den 10. Dezember 2024 und schauen heute zur Abwechslung mal auf eine Woche, wo der DAX die deutschen Aktien Amerika deutlich geschlagen haben. Also in der letzten Woche 3,86% zugelegt, unser deutscher DAX.
Chapeau.
Mittlerweile über 20% im laufenden Jahr und am gestrigen Montag auch ein neues Allzeithoch markiert bei 20.460 Punkten in etwa. Und insgesamt gestern das Niveau dann nicht halten können, hat leicht schwächer geschlossen, minus 0,19%, Schlusskurs 20.345, aber der DAX scheint sich überhalb dieser Marke von 20.000 relativ wohl zu fühlen.
Muss es da vielleicht auch nochmal festhalten, dass es halt auch nur einige wenige Unternehmen sind, die dort den DAX tragen. Ja. Ich habe es nochmal rausgeschrieben, also es ist irgendwo eine SAP, Allianz, Siemens, Münchener Rück, Deutsche Telekom, ja, aber auch viele andere, die dann eher underperformen.
Ne? Also 7 Unternehmen, die glaube ich im Moment nahe Allzeithoch sind oder auf Allzeithoch, genau. 33 eben nicht, 40 sind ja in Summe im DAX, genau. Also ist genau das, was du sagst, wenige Werte, die den ganzen Index dann mitziehen. Auch aufgrund der hohen Gewichtung, SAP mittlerweile von 15% Indexgewichtung, hat dann natürlich eine enorme Tragweite.
Tut sich gar nicht so viel zu den amerikanischen Indizes, ne?
So ja. Ist es, ja, absolut. Von der Gewichtung her ist es hier in Deutschland relativ ähnlich, beziehungsweise mit 15% der SAP sogar noch stärker gewichtet als die großen amerikanischen Firmen in den dortigen Indizes. Ja, ich sagte das, Deutschland besser abgeschnitten, zumindest wenn man jetzt mal den S&P 500 nimmt, plus 0,96%, auch ordentlich, aber immerhin deutlich hinter dem DAX, S&P 500 27% im laufenden Jahr. Der Nasdaq, also der Technologieindex, plus 3,31% in der letzten Woche, also auch sehr, sehr ordentlich performt und liegt auch bei knapp 30% im laufenden Jahr. Also sollte jetzt in den letzten drei Wochen hier nicht noch komplett was schief gehen, sollten wir auf ein sehr, sehr ordentliches Börsenjahr schauen.
Ja, und wenn wir hier so einige Tipps, die hier kursieren in der Abteilung, ich glaube, da gucke ich gerade mal einen an, der, glaube ich, gar nicht so ganz schlecht getippt hat, in 2, 3, 4 Wochen wissen wir mehr. Ne? Ja,
ich bin, glaube ich, noch im Rennen um den Pokal.
Ja, so ist es. Genau, ich würde vielleicht den Ball mal übernehmen und in die USA dann nochmal schauen, beziehungsweise dort bleiben. Also im November wurden in den USA 227.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, deutlich mehr als die erwarteten 200.000. Die Arbeitslosenquote hingegen ist dennoch leicht auf 4,2% gestiegen. Vielleicht nochmal kurz einen Blick in den Oktober. Dort gab es wegen des Hurricanes und des Streiks, vor allem bei Boeing, nur 36.000 neue Jobs. Ja, und da sieht man schon, dass sich der Beschäftigungsaufbau auch unter Bereinigung der Sondereffekte abschwächt, ja, und sich trotz der robusten wirtschaftlichen Lage dann ja sehr wahrscheinlich eine weitere Zinssenkung der FED abzeichnet. Die US-Notenbank, ja, aus meiner Sicht wird die Leitzinsen im Dezember.
Nächste Woche ist, glaube ich, die Sitzung.
Genau, ne? Genau. Sehr wahrscheinlich um 0,25 Punkte dann nochmal wieder senken, ja, auf eine Spanne von 4,25 bis 4,5%. Außer wir sehen in dieser Woche bei den US-Verbraucherpreisen dann noch eine große negative Überraschung. Man bleibt festzuhalten, Arbeitsmarkt sehr, sehr robust und relativ eng. Und die FED hat dennoch irgendwo Argumentation, die Zinsen zu senken, könnte dann auch nochmal für einen weiteren Push für die Aktienmärkte, dann auch für die Jahresendrallye sorgen. Wird, denke ich, nochmal. Also das Umfeld ist eigentlich gemacht. Vielleicht noch einen ganz kurzen Blick Richtung China. Am gestrigen Montag sorgte die chinesische Regierung für Auftrieb an den dortigen Börsen, indem sie eine moderat lockere Geldpolitik für das kommende Jahr ankündigte. Ziel ist es, der wirtschaftlichen Schwäche entgegenzuwirken und sich auf mögliche Handelskonflikte mit den USA vorzubereiten. Da hat man sofort gesehen, der Hang Seng-Index gestern sprang circa um 4-5% nach oben. Präsident Xi Jinping betonte, dass China alles tun werde, um die ökonomischen Ziele zu erreichen. erreichen, ja, was dann auf weitere stimulierende Maßnahmen hindeutet. Also die Tech-Aktien dort wie BYD, Tencent, Alibaba, Xiaomi sind gestern ja ca. 5-10% nach oben geklettert und könnten dann auch von dieser Entwicklung in der nächsten Zeit weiter profitieren. Aber man muss, und das werden wir glaube ich auch nicht müde zu sagen, immer den Hinweis dann nochmal mitzugeben, dass das innenpolitische Risiko einfach in China immer da ist und vor allem auch die Unwägbarkeiten im Großmachtwettbewerb zwischen USA und China nie wegzudiskutieren sind. Ja, also bei den chinesischen Aktien muss man sich schon auf Wohler gefasst machen. Ne?
Mal schauen, ob die Stützungsmaßnahmen dann noch nachhaltig in der Wirtschaft ankommen. Wir hatten das ja schon einmal vor ein paar Wochen, einmal so ein kurzzeitiges Aufflackern der chinesischen Werte. Das ist dann ein bisschen verpufft.
Also jetzt 2-3 Wochen, ne?
So eine, ja, genau, so eine zweite Welle. Aber super interessant, wird man im Blick haben müssen, ja. Gut, weiteren Anlageklassen. Gold, gestern gut in die Woche gestartet, steht aktuell bei 2.665 US-Dollar, die Feinunze. Letzte Woche insgesamt minus 0,65%, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Hat im laufenden Jahr immerhin auch knapp 30% hinzugewonnen. Der Bitcoin, letzte Woche plus gut 3%, im laufenden Jahr 135% gemacht. Ringt so mit der 100.000-Marke. War in der letzten Woche auch jetzt mal darüber gehüpft mit einem Allzeithoch bei 103.719 US-Dollar.
Heute Nacht wieder leicht gefallen, ne?
Genau, heute Nacht insgesamt die Kryptos gefallen. Die zweite Reihe noch mehr als der Bitcoin selbst. Bitcoin liegt jetzt aktuell bei 96.870, also ist jetzt wieder unter die 100.000 Dollar gefallen. Natürlich eine hohe Volatilität.
Ja, aber hält sich doch irgendwie relativ stabil. Zumindest der Bitcoin so um die 100.000er Marke. Ne?
Also man kann schon sagen, seit der Trump-Wahl teicht der Trend eindeutig nach oben. Auch wenn jetzt so bei 100.000 gefühlt sich der Markt erstmal so ein bisschen neu sondieren muss. Ja, ansonsten von den Renditen, da ist so wahnsinnig viel nicht passiert. Die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen liegen bei 2,10%, etwas höher als letzte Woche in den USA. Die 10-jährigen bei 4,16, etwas niedriger in der vergangenen Woche. Aber insgesamt, ich sagte das gerade, hat es da jetzt nicht die großen Veränderungen gegeben. Ja, das soweit zur letzten Woche, René. Dann schauen wir auf die Unternehmenssaison. Wir gucken nach Amerika, diesmal aber nicht nach Nordamerika, beziehungsweise nicht in die USA, sondern noch etwas nördlicher, also doch Nordamerika, also nämlich nach Kanada.
Genau, es geht um Lululemon. Ich glaube, das Unternehmen hatten wir hier bisher noch gar nicht. Wurde 1998 von Chip Wilson in Vancouver gegründet. Und begann irgendwo als kleiner Yoga-Shop und entwickelte sich rasch zu einer globalen Marke, die vor allem für hochwertige, funktionale Sportbekleidung für Frauen bekannt wurde. Der USP von Lululemon, er kombiniert irgendwo Stil, Funktionalität und Komfort und spricht vor allem Fitness- und Yoga-Enthusiasten an. Vielleicht eine interessante Anekdote. Anfangs hatte Lululemon Schwierigkeiten, die passenden Models für ihre Kleidung zu finden, da sie die perfekten Maße für die Yogakultur anstrebten. Es gab sogar den Slogan: Sorry, wir haben deine Größe nicht. Also ich glaube, definitiv ein diskutabler Start, aber auch irgendwo ein Markenzeichen der früheren Jahre. Ein weiteres interessantes Detail: Der Name Lululemon wurde von Wilson gewählt, weil er dachte, ein schwieriger Name würde mehr Aufmerksamkeit erregen. Ja, und wie wir alle wissen, hat sich dieser ungewöhnliche Name dann doch zu einer sehr, sehr bekannten Marke dann auch weltweit entwickelt. Das Unternehmen betreibt derzeit 711 Stores weltweit, davon etwa circa 40 in Europa. Deutschland ist in Europa einer der größeren Märkte mit 10 Stores. Großbritannien hat mit 18 Stores den größten Anteil in Europa. Von uns aus das nächste Geschäft ist in Düsseldorf auf der Kö. Ja, wie soll es anders sein? Mit Sicherheit ganz interessant, wenn man da mal vorbeischlendert, kann man mal einen Blick drauf werfen. Nun aber zu den bekannten, oder warum kommen wir dazu? Zu den neuesten Zahlen. Am Freitag gab Lululemon die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt und die waren durchaus beeindruckend. Nach einigen schwächeren Quartalen steigerte das Unternehmen den Umsatz auf 2,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 9,1% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders in China konnte Lululemon mit einem Umsatzanstieg von fast 35% glänzen. Trotz stagnierender Erlöse in den USA eröffnete das Unternehmen 28 neue Filialen und bleibt dort schon auf Expansionskurs. Der CEO Calvin McDonald betonte die Stärke des Unternehmens auf den internationalen Märkten und vor allem die Weiterentwicklung in den USA. Und auch die Prognose für das vierte Quartal wurde angehoben, was die Aktie dann um fast 16% steigen ließ. Allerdings muss man dann auch sagen, Wasser in den Wein, auf Jahressicht liegt die Aktie immer noch circa 25% im Minus. einer der wenigen Verliereraktien in diesem Jahr, aber dann doch mit vielversprechender Perspektive. Um den Blick ein bisschen zu weiten, auf 5 Jahre liegt die Aktie ja dann doch mit robusten 85% im Plus. Analystenseitig sehen wir eher ein gemischtes, leicht positives Bild. Bei 36 Analystenschätzungen 16 Mal einkaufen, 4 Mal übergewichten, 13 Mal halten, 1 Mal untergewichten und 2 Mal verkaufen Urteil beim durchschnittlichen Kursziel, welches nahe des aktuellen Niveaus beziffert wird. Ja, das war mal der Blick Richtung Kanada. Ich glaube, ein ganz spannendes Unternehmen. Ein Unternehmen, welches jedoch, glaube ich, nicht in jedem Depot aktuell zu sehen ist. Marco, du hast aber ein weiteres spannendes Unternehmen mitgebracht. Ich glaube, ein Unternehmen, was dann doch eher mal in den Kundenportfolios hier zu finden ist. Ja. Ne?
Jetzt gehen wir dann doch etwas südlicher und gehen in die, USA und blicken auf Salesforce. Und ja, wie soll es anders sein? Also ein Technologieunternehmen und gegründet natürlich dann in San Francisco 1999, also ein Unternehmen, was eben immerhin auch schon ein Vierteljahrhundert alt ist. Und Salesforce bietet vor allem cloudbasierte Softwarelösungen an, die Unternehmen dabei unterstützen, Kundenbeziehungen zu verwalten, Marketing und Vertrieb zu verbessern und Kundenservice effizient zu gestalten. Die Software wird vollständig in einer Cloud betrieben. Damit ist Salesforce seinerzeit auch einer der ersten, wenn nicht sogar der erste gewesen und sehr, sehr fortschrittlich entsprechend unterwegs. Das Unternehmen hat 70.000 Mitarbeiter und der Umsatz im vergangenen Jahr lag bei 31 Milliarden US-Dollar, also schon echt ein Schwergewicht, kann man sagen. Seit 2004 an der Börse, also 5 Jahre nach Gründung, hat man sich an der Börse notieren lassen. Seither gut 10.000% der Kurs zugelegt. Also hätte man 1.000 Euro damals mal investiert, wären daraus 101.000 Euro geworden. Aber gut, das sind immer diese Stories, die man bei solchen Werten dann hat. Aber trotzdem ist es ganz interessant. Jemand, der wahrscheinlich damals eingestiegen wäre, hätte sie auch nicht bis heute gehalten. Das gehört ja auch dann dazu.
Ich hätte gerne Portfolio gehabt, ja.
Dann hätte man sie wahrscheinlich nach 100% Gewinn verkauft. Aber gut, schauen wir zurück ins Heute. Vergangene Woche hat Salesforce ebenfalls Zahlen präsentiert und es auch geschafft, die hohen Erwartungen nochmal zu toppen. Das wertvollste Unternehmen aus Deutschland wird wahrscheinlich auch sehr, sehr genau hinschauen auf die Zahlen. Das ist SAP, weil Salesforce so vom Geschäftsgebiet doch einer der stärksten Konkurrenten eben auch von SAP ist. Von der Gewicht oder vom Börsengewicht sind die beiden Unternehmen so relativ nah aneinander dran. Also Salesforce bringt ungefähr Marktkapitalisierung von 330 Milliarden Euro auf die Waage. SAP, da sind es 30 Milliarden weniger, aber ja, 300 Milliarden Euro wertvollstes deutsches Unternehmen. Im vergangenen Quartal hat Salesforce einen Umsatz gemacht von 9,44 Milliarden Dollar. Das sind 8,3% mehr als im Vorjahr. Und, es kam auch eben sehr, sehr gut an, der Nettogewinn lag bei 1,5 Milliarden Dollar. 1,2 sind es im Vorjahr gewesen, also nochmal um 300 Millionen natürlich gesteigert. Und dabei sieht man, dass Salesforce natürlich vom allgegenwärtigen Thema aktuell profitiert, nämlich von dem Thema der künstlichen Intelligenz, was eben in die Produkte von Salesforce integriert wird. Agentforce, das KI-System von Salesforce, ermöglicht es den Kunden von Salesforce wiederum, effizienter zu arbeiten und die Kundenbeziehung zu vertiefen. Die Branche stehe außerdem vor einer bahnbrechenden Transformation. Der Aufstieg autonomer KI-Agenten revolutioniere die globale Arbeit und verändert grundlegend, wie Branchen operieren und skalieren. Also da sieht man eben wahrscheinlich gerade in diesen Bereichen wahnsinnigen Effizienzgewinn durch das Thema der künstlichen Intelligenz. Was sich dann eben jetzt auch so langsam, man sieht es an diesem Beispiel, in den Zahlen, in den Gewinnen deutlich macht. Also die Monetarisierung der KI schreitet voran.
Ja, das ist ja nicht nur bei Salesforce, jetzt auch bei den anderen Big-Tech-Unternehmen, wo es jetzt auch dann kommuniziert wird, dass diese dramatisch hohen Investitionen in den letzten 1-2 Jahren dann sich jetzt auch langsam monetarisieren. Ne?
Und dann sind die Bewertungen, über die oft gesprochen wird im Moment, die natürlich schon über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen, aber vielleicht auch gerechtfertigt, weil eben über diese steigenden Gewinne die Unternehmen schaffen, in die höheren Bewertungen hineinzuwachsen. Und
dann ist das vielleicht diese disruptive, Technologie, die dann dafür sorgt, dass jetzt aktuell diese Bewertungen vielleicht doch gerechtfertigt sind, diese Höchstkurse gerechtfertigt sind, um diese Effizienzfortschritte zu erlangen. Ne?
Ja. So ist es, ja. Also ein absoluter Megatrend, das wird man in den nächsten Jahren und oder in den nächsten Monaten und Jahren dann entsprechend sehen. Außerdem sorgt die Umsatzprognose bei Salesforce für wirklich Begeisterung unter den Aktionären. Bis zu 10,1 Milliarden Dollar werden eben jetzt für das letzte Quartal auch nochmal erwartet. Und ja, in Summe Die Aktie ist hoch erfreut, steigt in der vergangenen Woche um 8,5%. Im laufenden Jahr 43%.
Ja. Also ich sogar noch stärker erwartet.
Ja. Aber ich glaube, dass jeder Aktionär
super.
Gute 40% wird zufrieden sein. Ja. 5 Jahre 140%. Also ja, wer die Aktie im Depot hat, du sagtest es gerade, der wird sicherlich erfreut sein aufgrund der letzten Jahre, was die Performance angeht. 50 Analysten bewerten die Aktie, 37 davon sind positiv eingestellt, 12 sagen halten, einer untergewichten, also insgesamt das Kursziel, muss man sagen, auf Sicht von 12 Monaten liegt jetzt nach dem starken jüngsten Lauf sogar etwas unter der aktuellen Prognose, aber das kennt man von den Analysten, die ziehen ja oft dann nach den Zahlen nochmal die Meinung an, deswegen sollte man vielleicht nicht zu genau hinschauen, aber hinschauen. Insgesamt wird die Aktie aber positiv eingeschätzt. Ja, das soweit zu Salesforce, René. Dann werfen wir noch mal einen Blick hier in die Region. Ja.
So ist es, genau. Und in die leitgeprüfte Baubranche. In den ersten 9 Monaten 2024 wurden in NRW Baugenehmigungen für etwas mehr als 30.000 Wohnungen erteilt. Das sind 8% weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Münsterland sind die Zahlen derweil nur um 5,54% gesunken. Von 5.004 Wohnungen in 2023 auf 4.727 in diesem Jahr. Die Zahl für neue Wohngebäude ist in den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster von 1.314 um ca. 14% zurückgefallen und damit etwas stärker als im Landesdurchschnitt. Dort sind es knappe minus 13%. Die Differenz zwischen Wohnungszahlen und Gebäudezahlen ergibt sich daraus, dass viele Wohnungen auch etwa durch Umbau statt Neubau entstehen. Wir tauchen noch mal etwas tiefer in die heimischen Kreise ein und ja, dort ist die Entwicklung dann relativ unterschiedlich. Im Kreis Borken fallen die Zahlen, also weniger Wohnungen als auch weniger Wohngebäude. Anders sieht es in Coesfeld aus, dort ist sogar jeweils ein Anstieg zu sehen. Mehr Wohnungen und mehr Wohngebäude sind zu verzeichnen und in der Stadt Münster sind es weniger neue Gebäude, dafür mehr Wohnungen. Also ich glaube, man kann festhalten, dass wir irgendwo doch im Landesschnitt sind. Ja, wir aber dann doch ein gutes Stück entfernt sind von den Spitzen, von den Bauspitzen, die wir noch vor einigen Jahren gesehen haben. Und wenn ich mich jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis so umsehe und auch bei mir privat, geht es, glaube ich, langsam wieder los. Das merken wir auch bei uns im Haus, dass die Nachfrage so langsam aber sicher wieder zunimmt. Ich glaube, wir können positiv auch für die Baubranche ins neue Jahr blicken. Stichwort Blick nach vorne.
Ja,
Marco,
wir sind beim Ausblick.
Zum Ausblick.
Genau, so ist es. Diese Woche von der volkswirtschaftlichen Seite echt eine Menge los. Also wir sehen heute die Inflationsdaten, die aktuellen Inflationsdaten November für Deutschland. Die wurden heute Morgen um 8 Uhr bekannt gegeben, liegen bei 2,2%, zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Dienstleistungen und Lebensmittel vor allem als Treiber dort zu sehen. Bestimmt genauso spannend dann am morgigen Mittwoch die Inflationszahlen für die USA.
Aber nochmal zu den Inflationspreisen in Deutschland. Du sagtest, wir hatten es vorhin unterhalten, die Erwartungen waren 2,4% und tatsächlich bekannt geben wir 2,2%. Also
genau.
Unter Erwartung.
Genau, ist etwas unter Erwartung ausgefallen. Ja. Aber Trend leicht steigend, aber gut, wir reden über einen Zielwert von 2%.
Genau.
Also mit 2,2% ja wirklich nah dran. Also kann man sagen, ist, glaube ich, in line. USA ist etwas weiter weg von den 2%. Dort werden erwartet als Gesamtinflationsrate inklusive Nahrung und Energie 2,7% am morgigen Mittwoch.
Richtig für die FED-Sitzung dann nächste Woche, ne?
Und genau, das sagtest du gerade schon. Nächste Woche sehen wir dann die FED-Sitzung. Und da werden mit Sicherheit die Inflationsdaten, die dann morgen bekannt geben, auch eine große Rolle spielen. Dann haben wir von der Unternehmensseite her, jetzt muss ich mal eben schauen, da wird es insgesamt ja deutlich ruhiger wie die letzten Wochen auch schon. Am 11. Dezember, also morgen noch Adobe, Carl Zeiss, dann Inditex und am 12.12. Bertrand, aber alles Unternehmen, die jetzt den Markt nicht mehr großartig bewegen werden.
Adobe vielleicht nochmal ganz interessant. Ich glaube, im Laufe auch nicht ganz gut gelaufen. Ne? Auch für den Bereich KI nochmal interessant.
Ja.
Marktbewegend sehr wahrscheinlich nicht, da
gebe ich dir recht. Vielleicht ein Unternehmen, welches wir nächste Woche dann mal beleuchten können. Aber das sehen wir dann. Vielleicht gibt es auch noch andere interessante Unternehmensnachrichten in dieser
Sicherheit.
Woche, abseits der Unternehmenstermine. Wir haben auf jeden Fall den Blick drauf, das wissen Sie. Und ja, das soll es aber für heute zunächst mal gewesen sein. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Freuen uns.
Ja, genau. Abonnieren Sie uns weiter gerne. Wir freuen uns immer auf Ihr Feedback. Feedback bekannt unter podcast@fireprivatebanking.de. Nochmals danke fürs Zuhören.
Gute Woche.
Genau. Bis bald. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.